Hallihallo, Zeit für unser Abendgebet. Ihr Lieben, ich möchte auf mein Abendgebet von gestern zurückkommen. Und da kam eine Zuschrift und jemand schrieb, eine Frau, ja, dass das ja eigentlich ein sehr ungewöhnliches Abendgebet gewesen sei, weil ich mehr oder weniger dazu aufgerufen hätte, dass man sich seinem Schicksal ergibt. Und dass man nichts mehr tut und gegen nichts mehr vorgeht. Tja, also ich sehe an der Anzahl der Zuschriften, dass da vielleicht eine Person, vielleicht auch mehrere, etwas nicht so ganz verstanden haben, wie es gemeint ist. Möglicherweise habe ich mich auch ungeschickt ausgedrückt, auch möglich. Aber was habe ich gesagt? Wenn wir in unserem Leben die Entscheidung treffen, das Beste zu tun, uns zu verändern, uns nach oben hin zu entwickeln und sozusagen die Straße bereiten, damit wir und das Licht verbunden, Hand in Hand sind und wir diesen Weg gehen können und dann Umstände oder Zustände auf uns zukommen, die wir nicht ändern können, dann gibt es zweierlei Wege. Das eine ist zu lamentieren, zu kämpfen bis zur Erschöpfung, obwohl es gar keinen Sinn mehr macht, oder die Dinge zu erkennen, zu prüfen, gibt es noch irgendwo einen Weg, der Erfolg haben könnte, und der für mich sich gut anfühlt. Ja, dann diesen Weg gehen, natürlich. Aber wenn man schließlich erkennen muss, dass es gar keinen Sinn macht, weil man alleine steht, weil die gegenüberstehende Macht zu groß ist, weil die Zeitqualität das jetzt nicht hergibt, dann müssen wir uns mit gewissen Dingen arrangieren oder abfinden. Ich möchte mal ein Beispiel nennen aus meinem eigenen Erfahrungsschatz. Das ist immer für mich das Beste, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern kann, um klarzumachen, warum ich zu welchen Eindrücken oder Beschlüssen gekommen bin. Als ich Anfang 2000 zu erkennen begann, dass das Naturgesetz Mutter-Kind-Bindung in unserer Gesellschaft nicht beachtet wird oder sehr selten nur noch. Und dass zum offiziellen Tenor von Medien und Politik ein solches Verständnis der Naturgesetze auch nicht vorgesehen war und nicht stattfand, bin ich dagegen vorgegangen. Ich habe also versucht, meinen damals bekannten Namen zu nutzen, um in Büchern, in Fernsehsendungen, in Talkshows Stellung zu beziehen. Das berühmteste Beispiel dürfte die Kerner-Sendung im ZDF am 9. Oktober 2007 gewesen sein. Wer sie sucht, ihr findet sie auf meiner Webseite. Und in dieser Sendung wurde mir verdeutlicht, was mir vorher schon verdeutlicht worden war, was ich aber ums Verrecken nicht akzeptieren wollte. Ich musste erkennen, dass in diesem Land zu dieser Zeit kein offenes Ohr in der Öffentlichkeit vorhanden war für eins der wichtigsten Schöpfungsgesetze. Und ich hatte alles gegeben. Ich habe meinen Job verloren, ich habe meinen Ruf verloren, ich habe mein Geld verloren, ich habe alles verloren, was man irdisch hier so verlieren kann. Ich habe trotzdem das Wertvollste gewonnen und das war meine Verbindung nach oben und das Gottvertrauen. Und dieses Rüstzeug hat mich natürlich auch sicher und stabil durch diese, ja, zuweilen sehr unerfreulichen Täler geführt. Und damals, ja mit Ende dieser Kerner-Sendung, habe ich es begriffen. ich hatte verstanden, mein Wort soll und will nicht gehört werden. Meine Hinweise verhallen nicht nur ungehört, sondern sie werden bekämpft und damit ich werde bekämpft. Ich wurde bekämpft, schwer. Ich weiß allerdings, dass natürlich eine Saat trotzdem gelegt wurde. Das ist mir durchaus gelungen und ich weiß, dass bis heute Post, E-Mails, Briefe ankommen, zuweilen schon von den erwachsenen Kindern, die mir schreiben, Dankeschön, dass sie das damals so durchgezogen haben und meine Mutter deswegen ihren Job an den Nagel gehängt hatte und zu Hause geblieben war bei uns. Und sehr viele Mütter und Frauen schrieben mir, auch Männer, die sich dadurch gestärkt gefühlt hatten. Und deswegen bereue ich diesen Weg natürlich auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, ich bin froh und glücklich darüber, dass ich das machen konnte. Aber an einem ganz bestimmten Punkt musste ich aufhören damit. Ihr seht, ich höre nicht damit auf. Ich gebe ja hier immer wieder alles Mögliche zu diesem Thema zum Besten. Aber ich würde mich heute nicht mehr, also ich habe dann einige Fernsehsendungen auch abgesagt, zu denen ich eingeladen worden war, auch danach noch, weil mir klar wurde, es bringt gar nichts. Hier im alternativen Raum nehme ich hin und wieder noch dazu Stellung, aber dieses Kämpfen, ich kämpfe das durch und wollen wir doch mal sehen, das habe ich aufgegeben und zwar deswegen, weil mir klar geworden ist, es ist jetzt in dieser Zeitqualität mit diesen Regierungsleuten, auch vorher schon, auch Frau Merkel war daran nicht interessiert, ist es nicht möglich, so etwas mit einem Echo in die Öffentlichkeit zu bringen. Also sprich eine vernünftige Diskussion, die von allen Seiten geführt werden kann, mit dem Blick auf alle Positionen, es war einfach nicht möglich. Und damals habe ich gedacht, Mensch, das muss doch funktionieren. Und hatte noch gehofft, dass mir vielleicht noch andere Prominente zur Seite springen wollten, könnten, hätten, tun sollen. Hat aber keiner gemacht. Und dann irgendwann mal, als ich wieder sehr traurig war über diese Dinge, da kam ein ganz tröstender Gedanke, wie ein Lichtstrahl. Und der hieß so ungefähr, die Zeit ist noch nicht reif. Komm zur Ruhe. Komm in deine eigene Ruhe. Und lass die Dinge sich jetzt entwickeln. Du hast alles getan. Und versteht ihr, das ist das, was ich meine damit. Ich versuche das klarzumachen an einem solchen Beispiel, wo es, wie ich es formuliert hatte, einen Moment gibt, wo man nichts mehr tun kann und in diesem Moment eben nicht sinnloserweise weiterkämpfen sollte, sondern abwarten, Geduld haben. Und aufgehängt hatte ich das Thema unter anderem auch an einer Bekannten, die in Hongkong lebt mit ihrer Familie. Ich hatte darüber kürzlich berichtet. Und die eben auch schon schwere Drangsalierungen und Restriktionen erlebt hatte in der Pandemie. Und die selber auch in einem dieser Lager, in diesen Camps gewesen ist, wo sie wirklich spärlichst für ein paar Tage eingeschlossen wurde. Und natürlich kann man rebellieren und kann sagen, das lasse ich mit mir nicht machen und so, aber spätestens, wenn ein paar Uniformierte vor einem stehen, sehr nachdrücklich und einem den Weg weisen, noch nicht schieben, noch nicht den Kinogriff benutzen, sondern noch freundlich den Weg weisen, spätestens in einem solchen Moment hat man wieder diese beiden Möglichkeiten, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, das wollen wir doch mal sehen. Oder aber zu sagen, okay, ich habe alles versucht, aber hier muss ich meine Waffen strecken. Und in dem Moment, wo man das macht, weil man nichts anderes tun kann, ohne echt Nachteile zu bekommen, nicht nur Sozialpunkteabzug und sowas, sondern eben auch möglicherweise körperliche Zugriffe. Ja, und wenn man an dem Punkt ist, dann kann man eigentlich nur noch beten, ins Gottvertrauen gehen, beten und sagen, Herr, führ mich hier durch. Ich bin im Vertrauen, ich weiß, du beschützt mich. Schick mir deine Helfer, dass ich hier gut durchkomme. Und dann passieren die Sachen, wie meine Bekannte berichtet hatte. Also dieser Raum, in den sie da eingesperrt wurde, hatte kein Bett, sondern nur ein Holzbrett. Und sie sagte, viele Leute in China pflegen auf sehr dünnen bis gar keinen Matratzen zu liegen, aus gesundheitlichen Gründen, weil es für die Wirbelsäule gut sein soll. Entzieht sich meine Erkenntnis. Ich weiß, dass man ohne Kissen schlafen sollte, aber ohne Matratze, das war mir noch nicht zu Ohren gekommen. Und es war ihr dennoch gelungen, durch einen Helfer ihre Familie zu benachrichtigen und man konnte ihr eine Matratze liefern. Sie hatte sich ruhig zurückgezogen, hatte überlegt, was sie tun könnte. Und in dieser Ruhephase kamen ihr diese Einfälle auch. Und es geht, ihr Lieben, es geht dann nur noch so. Aus der Kraft heraus, in der Verbundenheit mit dem Licht, mit der Gottesliebe, mit der Gnade, findet man neue Wege. Aber an dem Punkt, wo es momentan nicht weitergeht, soll man nichts über das Knie brechen. Nur um sich selber zu beweisen, oh guck mal, wie ich im Widerstand bin, bringt gar nichts. Es bringt auch nicht viel, andere zu beschimpfen. Damit lädt man sich ja nur wieder neues Karma auf und sorgt zumindest dafür, dass diese Leute, die man gerade beschimpft hat, mit Sicherheit für einen nichts mehr tun werden, was man gerne hätte. Das ist, wenn man auch zum Beispiel das wunderbare Buch des chinesischen Wegbereiters Lao Tse liest, dann wird darin klar, dass die große Kunst ist, dieses Stirb und Werde auch so zu verstehen, dass man seinen eigenen Willen nicht allen aufzwingt, schon gar nicht in einer aussichtslosen Situation. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, Herr. Und nochmal, solange wir Aussichten haben, friedfertig, nachdrücklich, in kühner Angriffslust auch von mir aus, es liegt mir besonders, die Dinge anzugehen, durchaus auch mit richtig viel Energie. Solange man also meint, dass man Erfolg haben kann, ist das vollkommen richtig. Aber in dem Moment, wo wir erkennen müssen, jetzt geht es nicht mehr, jetzt musst du dich fügen lernen. Und ja, damit sind vielleicht auch Veränderungen verbunden, die du jetzt annehmen kannst, lernen kannst, sie anzunehmen. Und nicht dieses, was man gewöhnt ist, für mich muss alles so laufen und jeder muss für mich rennen. Und wenn ich etwas sage, dann muss das umgesetzt werden und ich lasse mir nicht gefallen, dass der Staat mir alles wegnimmt. Wir werden jetzt dazu erzogen, vieles hinnehmen zu müssen, obwohl wir keine Lust haben dazu. Keiner hatte Lust, sich wegen der Mikrobe einsperren zu lassen. Ist aber passiert. Musste man hinnehmen. Niemand trägt gerne Masken, bis auf wenige Ausnahmen. Ja, schauen wir doch mal um uns. Versteht ihr? Und was man nicht ändern kann, weil man selber die Macht dazu nicht hat, ja, dann bleibt doch gar nichts anderes übrig, als die Dinge zu nehmen. Wie es in unserem Inneren dabei aussieht, ja, das hängt ja von uns ab. Wir können natürlich innerlich schimpfen und lamentieren oder wir können die Dinge gelassen hinnehmen, aushalten lernen, unsere Lehren daraus ziehen uns verändern, lernen und reifen. Mein allerliebstes Beispiel ist immer wieder der ehemalige afrikanische Präsident Nelson Mandela. Während der Apartheid-Politik, das heißt während der weißen Politik gegen die Schwarzen, hat Nelson Mandela viele Jahre zugebracht in einem Strafgefangenenlager auf Robben Island. Robben Island liegt genau gegenüber, ist eine Insel, die direkt gegenüber von Kapstadt liegt. Und da ich etliche Male in Südafrika gewesen bin, war ich auch auf Robben Island und habe mir das näher angesehen und habe mich in die Zelle, es war eine wie eine Gefängniszelle, in die Zelle von Nelson Mandela begeben und habe mir vorzustellen versucht, was er die vielen Jahre dort empfunden haben mochte, erlebt haben mochte. Man kann ganz gewiss nicht davon ausgehen, dass er da freiwillig hingegangen ist und dass er da gerne war. Und man kann wohl auch davon ausgehen, dass dieser Mann alles dafür getan hätte, da nicht hingehen zu müssen. Was hat er gemacht? Er hat keinen Widerstand geleistet. Er hat jeden Tag, wie es heißt, das kann man auch nachlesen, Nelson Mandela hat jeden Tag Übungen gemacht, Körperübungen, Geistesübungen, Gedächtnistraining und hat die Tage strukturiert, hat sich selber eine Struktur gegeben, um auszuhalten, um durchzuhalten, um trotzdem zu leben. Ja, und als die Apartheid-Politik vorbei war und er musste ja jahrelang in einem Steinbruch tagsüber arbeiten, hart arbeiten. Und als die Apartheid-Politik beendet war und er rauskam, wurde er kurze Zeit später der Präsident von Südafrika. Jetzt kann man sagen, ja gut, das ist jetzt nicht deswegen gekommen, weil er strukturiert durch den Tag im Strafgefangenenlager gekommen ist. Nein, aber er hat einfach eine Geisteshaltung, eine hohe Geisteshaltung gezeigt. Er ist in seiner Würde geblieben und hat die Dinge ertragen. Ich möchte vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wer sich die Geschichte durchliest, wie der Gottessohn Jesus auf Golgatha war und gekreuzigt wurde, wie er vorher noch im Garten herumging und sagte, Vater, wenn es geht, lass den Krug an mir vorübergehen. Wenn es dein Wille ist. So, es kam anders. Die Menschen waren in Aufruhr, sie haben ihn gehasst, weil er die Wahrheit gebracht hat und sie wollten ihn ermorden und es war auch kein anderer Weg mehr da. Hat Christus lamentiert? Hat er gebrüllt? Hat er um sich gehauen? Hat er mit seinen Fäusten auf irgendjemanden eingetrommelt? Wohl eher nicht. Er hat in Schmerz und Würde diesen Gang getragen. Und er ist in das unvermeidliche Schicksal still und ruhig hineingegangen. Die Dame, die mir schrieb, sagte, also sie würde sich nie fügen, eher würde sie, wenn jemand ihr die Spritze geben wollte, die Impfung, dann würde sie den vorher schwer verletzen oder ermorden. Das sind die Dinge, über die wir nachdenken müssen, wenn es keinen Sinn mehr hat. Wir haben mal hier vor einiger Zeit auch ein Papier veröffentlicht, vom Seelenarbeitsteam von Christopher Vasey. Wenn die Impfpflicht, der Impfzwang kommen sollte, wie verhält man sich da am besten? Und natürlich verhält man sich, also ich sage jetzt nicht, dass das kommt, auf uns zukommt, aber würde es so sein, was wäre die bessere Lösung? ja, es lass uns ruhig dieses wirklich finale Bild nehmen, dass jemand einen Menschen packt oder mehrere, damit zwangsmäßig so eine Impfung verabreicht wird. Wie ist die bessere Haltung, indem ich mich bis zum Schluss wehre, zerkratze, blute, selber geschlagen werde und das Ding trotzdem bekomme? Oder ist es dann besser zu beten, seine Helfer zu bitten, dabei zu sein, zu sagen, Vater, das Beste, was mir widerfahren kann, lass es mir widerfahren. Und in dem Moment, wo man versucht, in einer Art Entspannung zu bleiben, reagiert der Körper vielleicht auch anders, als wenn er in der totalen Verkrampfung ist. Versteht ihr, das war jetzt ein sehr krasses Beispiel, aber ich gehe ruhig mal jetzt so weit, um zu fragen, was ist besser? Wie mache ich es besser? Und ich denke, das sind alles Fragen, die im Moment an uns herangetragen werden, die uns aus unserem alten Leben, wie wir es mal gewohnt waren, Stück für Stück hinausschieben in eine neue Qualität. Und diese neue Qualität ist die Transformation. Und die hat mit uns selbst am meisten zu tun, mit unserem Inneren. Und wir haben die einmalige Chance in dieser Transformation, die Dinge deutlicher zu betrachten, auch mit einem anderen Blick Dinge zu bewerten, als wir es vorher getan haben. Diese Anregungen sind es, über die viele Menschen jetzt vielleicht auch nachdenken und sagen, ja, wie würde ich reagieren? Es ist immer gut, im Gottvertrauen zu sein, in der Verbindung mit dem Licht. Wir haben oft darüber gesprochen, über die vielen Helfer in den verschiedenen Ebenen der geistigen Welt. Sie alle wollen alles tun, dass uns geholfen wird, wenn auch wir uns bereit erklären, mit unserer inneren Entwicklung weiterzumachen, um zur Hebung dieser Erde beizutragen. Dann sind wir in einer Wechselbeziehung mit den lichten Helfern. Und zuweilen geschehen Wunder, die man sich vorher niemals hätte träumen lassen. Das ist Gottvertrauen. Und ich bitte euch alle, bleibt stabil, bleibt in diesem Vertrauen, bleibt in der Ruhe, in der Besonnenheit. Danke.